Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der neue Roman von Stephen Uli, der ist sehr, sehr spannend. Er erzählt von einer Begegnung zwischen einem Priester und einem jungen Mann. Der junge Mann ist offenbar im Begriff, eine schwere Sünde zu begehen, ein Verbrechen, so scheint das jedenfalls. Und das ist sehr intensiv, sehr dramatisch, diese Begegnung in dem Roman Die Summe des Ganzen. Und Stephen Uli ist jetzt in München für uns im Studio. Guten Tag, Herr Uli.
Guten Tag, Herr Mayer.
Ich musste bei Ihrem Roman immer wieder auch auf den Einband schauen, weil ich den so beeindruckend fand, den Bucheinband. Da blickt einem ein Lamm in die Augen, ein schwarzes Lamm mit so unheimlichen waagerechten Pupillen. Und dieses schwarze Lamm auf schwarzem Hintergrund hat so ein goldenes Kreuz auf der Stirn, wie in die Stirn gestempelt sieht das aus. Also ein starkes Bild. Was erzählt das denn für Sie über Ihr Buch?
Es gibt einen Satz in dem Buch, auf den bezieht sich dieses Bild, der lautet, wir sind alle schwarze Schafe. Und davon hat sich die Grafikdesignerin inspirieren lassen. Und da war anfänglich eigentlich kein Kreuz auf der Stirn, sondern ein Pluszeichen. Aha. Und das stimmte für mich aber weder inhaltlich noch von den Proportionen her. Nicht. Und deshalb habe ich dafür plädiert, dass man aus dem Pluszeichen ein Kreuz macht. Und seitdem gucken einen die Augen auch wieder an. Das ist ganz faszinierend. Wenn man daraus ein Pluszeichen macht, dann ist das wie so rein irgendwie gezwängt, dass man nicht mehr auf die Augen schauen kann. Es ist interessant, wie solche Kleinigkeiten manchmal die Wahrnehmung verändern.
Jetzt schaut einem dieses kleine schwarze Schaf tatsächlich recht intensiv in die Augen, das muss ich auch sagen. Mit dem zweiten Satz des Romans, da ist man gleich an dem Ort, der der wichtigste Ort ist für den Roman, nämlich in einem Beichtstuhl in einer Kirche im Norden Madrids. Wie sind Sie denn auf den Gedanken gekommen, diesen Roman zu einem großen Teil in so einem Beichtstuhl in einer katholischen Kirche also spielen zu lassen?
Das ist immer das Rätsel, wie entstehen Ideen. Das kann ich Ihnen letztendlich nicht wirklich sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, der Ort ist gewählt nach einem sehr engen Freund aus Madrid, die Freundschaft dauert jetzt schon seit 30 Jahren und ihm ist etwas sehr Ähnliches passiert und er kommt aus Hortaleza. Und deshalb war für mich das Setting eigentlich nie eine Frage. Auch in gewisser, ja, wie das dann letztlich dazu kommt, das ist ja eine sehr einfache, klare Idee. Ja. Wie sowas entsteht, ist immer schwer zu sagen. Da macht es irgendwann Klick im Kopf. Und nachdem man sich 30 Jahre immer wieder Dinge angehört hat, er ist nicht der Einzige, ich habe noch eine andere sehr intensive Freundschaft, wo das auch passiert ist. Und wenn man dann Gesprächspartner von so jemandem ist, dann über Jahrzehnte hinweg, dann irgendwann, und wenn man dann zufälligerweise Erzähler ist, dann reift sowas offenbar und dann irgendwann macht es Klick und dann hat man so eine Art Synthese, so eine spontane Synthese. Und der muss man dann nur noch folgen.
Und wenn Sie jetzt das sagen, was Sie von Ihrem engen Freund unter anderem in Madrid erfahren haben, damit meinen Sie den sexuellen Missbrauch von Kindern im Zusammenhang mit der katholischen Kirche. Das ist dieses Das.
Ja.
Ich wollte aber noch mal ganz kurz bei dem Beichtstuhl bleiben, weil das ist ja eine entscheidende Idee für Ihren Roman, denn mit diesem Ort wird ja auch über die Form entschieden, denn das ist dann natürlich ein Zwiegespräch zwischen einem Priester, der in diesem Beichtstuhl sitzt und eben diesem jungen Mann, diesem vielleicht künftigen schweren Sünder, der da zu ihm kommt. Das heißt, mit der Entscheidung für diesen Ort haben Sie auch die Entscheidung getroffen, das wird ein Kammerspiel, dieser Roman, ein Dialogroman, nicht wahr?
Ja, wobei ich diesmal weniger puristisch vorgehen wollte. Finsternis war ja ein reiner Dialogroman. Da habe ich den Erzähler nur Stille sagen lassen. Ansonsten gab es keinen Erzähler. Und diesmal, wie soll ich sagen, habe ich mich entspannt mit der Frage des Erzählers und habe ihn wieder zugelassen. Und es klingt so rein formal, aber es hing tatsächlich mit einer Krise zusammen, dass ich den Erzähler zum Verschwinden bringen wollte im letzten Roman, weil ich das Gefühl hatte, wir befinden uns in einer solchen Krise des Erzählens. Die Frage, wer spricht, ist dermaßen entscheidend im Moment, dass häufig die Inhalte in den Hintergrund treten. Und das findet auf der gesamten Breite der Gesellschaft statt. Und es ist immer gleich die Frage, wo kann ich den, in welche Schublade kann ich den oder die stecken, die gerade sprechen. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, haben wir wirklich ein Problem mit unserem Diskurs. Und ich habe das, als Erzähler ist man natürlich sehr persönlich davon betroffen, denn, weil man sucht nach Stimmen in sich. Ich kann Romane immer nur schreiben, wenn ich weiß, welche Stimme spricht. Als ich dieses Gefühl wahrnahm, dass es so gar nicht mehr klar ist, wie kann man überhaupt noch sprechen, ohne dass sofort eine Schublade aufgeht irgendwo, habe ich halt damit reagiert, den Erzähler zum Verschwinden zu bringen. Aber inzwischen bin ich so weit, dass ich denke, wir müssen doch immer weiter erzählen, mhm, und wir müssen doch immer weiter Informationen austauschen und uns Geschichten erzählen. Und deshalb bringt es nichts, den Erzähler zum Verschwinden zu bringen. Das war, ja.
Und bei Ihrem Roman, Sie haben ja zumindest bei einer Figur, eben bei dem Priester, Padre Roque de Guzman, 50 Jahre alt, das ist ja jetzt, weil Sie gerade von Schubladen gesprochen haben, das ist ja jetzt natürlich jemand, der durch seine berufliche Rolle in einer ganz starken Schublade steckt, eben als katholischer Priester. Da gehen ja jede Menge ebenso positive wie negative Assoziationen los. Vielleicht können Sie den ein bisschen charakterisieren, wie Sie den einführen in Ihr Buch und vielleicht auch, wie Sie damit an der Schublade vorbeikommen wollten?
Nee, ich will nicht mehr an Schubladen vorbeikommen, weil mir inzwischen klar ist, dass wir eh alle in irgendwas gesteckt werden von jedem und es meistens sogar selber tun. Und dieser Priester, der ist eine Figur, die ist auch da, denke ich mal wieder, es ist so eine Akkumulation von Erfahrungswerten, dass dabei so jemand rausgekommen ist. Wir haben es ja hier mit jemandem zu tun, der, wie soll ich sagen, so wie der heilige Antonius, ja, zu kämpfen hat mit sich. Und ich glaube tatsächlich, dass der heilige Antonius ein ganz wichtiges Vorbild war für diese Figur.
Jetzt müssen Sie einen Nicht-Katholiken wie mich mal kurz aufklären. Der heilige Antonius, womit hat der zu kämpfen gehabt?
Der hat mit ganz schlimmen Dingen zu kämpfen gehabt.
Mit Versuchungen.
Ja, mit ja. Versuchungen. Mhm. Und ja.
Wir haben ja schon kurz, also ich würde gerne mal sagen, Ihr Buch, das hat auch was von einem Krimi letzten Endes, aber im besten Sinne, weil es so spannend ist, weil das Buch so Twists macht, die ich um Gottes Willen jetzt nicht verraten will. Also falls ich in die Nähe davon komme, stoppen Sie mich bitte. Ja, okay. Auch dadurch wird es so unglaublich spannend. Aber was Sie ja auch selbst schon gesagt haben oder angedeutet haben, es geht eben um den sexuellen Missbrauch von Kindern, von Jungen in dem Fall, im Zusammenhang mit der katholischen Kirche. Was ich da gerne wissen würde, als Sie an dem Buch geschrieben haben und eben auch über dieses Problem geschrieben haben, in welcher Gefühlslage haben Sie das eigentlich gemacht? War dann da auch Wut und Empörung dabei beim Schreiben?
Nein, nein. Nein, so kommt man nicht, so kommt man den Menschen nicht nahe mit Wut und Empörung. Dann kann ich ein Urteil sprechen und das war's. Also ich glaube, wenn man erzählt, man muss ja, wenn man jemanden erzählt, der schlimme Dinge tut, man muss ihn ja beschreiben, man muss ihn ja verstehen. Mhm. Und in dem Moment kann man sich Urteile einfach nicht erlauben, sonst sieht man nichts.
Und so ein Buch, das sich um so ein schweres Thema auch dreht, bei aller Spannung, die das auch hat, war dann das Schreiben schwer? Haben Sie lange an dem Buch herum überlegt?
Ich habe 6,5 Wochen geschrieben.
Das ist kurz.
Ja, das ist so aus mir rausgeflossen. Es war, wie gesagt, als die Idee einmal stand, war es ganz leicht. Und das Neue für mich war, dass ich tatsächlich mich vollkommen in den Dienst des Erzählens stellen konnte, ohne gleichzeitig, wie soll ich sagen, mit einem Auge noch auf den Genuss des Lesers zu schielen. In den anderen Romanen war das bisher nicht so. Und das ist also für mich persönlich ein Entwicklungsschritt, weil ich habe, wie soll ich sagen, ich hatte so ein bisschen versucht, immer nicht die Ideen komplett auszufeilen, weil ich den Weg dorthin so spannend fand. Und diesmal war das anders. Diesmal stand die Idee einfach, die war einfach plötzlich da und sie war komplett. Und normalerweise hätte ich dann jetzt einen Plot geschrieben, das wären 3 Seiten gewesen und dann hätte ich gedacht, okay, daraus kann man vielleicht einen Film machen, falls ich jemals die Chance habe, mit einem Regisseur darüber zu reden. Und das war es dann, aber interessiert mich nicht mehr zu erzählen. Diesmal war es aber anders. Ich habe wirklich diesen kleinen Leser, den ich noch in mir trug, den habe ich losgelassen und habe mich vollkommen aufs Erzählen konzentriert. Und das war eine tolle Erfahrung.
Mit dem Buch Die Summe des Ganzen, dem neuen Roman von Steven Uhle im Sezession Verlag, ist das Buch erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.